Befehl von Jesus war. Man hat von der Kirchenmacht immer wieder getan, dass man Andersgläubige mit Macht zu unterjochen versucht hat oder gar mit dem Schwert. Gerade die Sachsen haben manches erlebt, wie sie Christen geworden sind, mit der Gewalt der Fürsten und Könige. Aber erst im Pietismus ist überhaupt die Liebe aufgewacht zu den Menschen, die im Finstern wohnen. Und deshalb muss ich zunächst ein paar Worte sagen. Heute ist ja jeder bereit, für die dritte Welt etwas zu tun und zu sagen, ich sehe die Not. Die Welt ist in einer unbeschreiblichen Not. Ein Freund von mir, hatte große Pflanzschule gehabt, hat keine Fremdsprache gesprochen, aber eine große Liebe zur Mission gehabt und er hat in Äthiopien die beraten, wie man die Apfelbäume tropfen kann. In 3000 Meter Höhe, wo es auch Frost gibt, züchten die herrlichsten Früchte auch, die im Hilton Hotel in Addis Abeba verteilt werden. Und er hat die beraten, wie man da richtig die Bäume pfropft. Und er war dann unterwegs im Auto und sagt, ich habe da Mädchen gesehen, die haben auf ihrem Kopf Lasten getragen. Und ich bin hin und habe gesagt, darf ich mal die Last wiegen? Er sagt, es waren 40 Kilo, die diese Mädchen im Alter von 11 und 12 Jahren auf dem Kopf getragen haben. Und er sagte, wo geht's denn hin? Und der Übersetzer übersetzt ihm 30 Kilometer weit gehend in die Straße. Und dann sagte er, was macht ihr mit dem Geld, das ihr verdient? Und dann sagen die Mädchen, wir kaufen uns Bleistifte, damit wir in die Schule gehen können. Da liefen ihm die Tränen runter. Es ist unbeschreiblich für uns, wie arm Afrika ist. Von unserem Dr. Leikauf gesprochen, gleich nach der Wende hat er seine Praxis nicht weitergeführt, hat er Geld machen können als Kinderarzt in Falkenstein. Er sagte, ich gehe in die Mission und dann hat er zuerst Englisch lernen müssen mit seiner Frau mit 50 Jahren und dann hat er noch Portugiesisch lernen müssen in Mosambik. 400.000 Menschen und kein Arzt. Wer versteht das? Und bei uns sagt man in der Regierung, wir holen die Fachkräfte und die Ärzte aus Afrika holen. Das ist ein Verbrechen. Nee, verrückt, das ist noch froh für jeden Handwerker, den die haben und der ausbildet. Wie ist das Verhältnis bei uns? 746 Menschen und ein Arzt. Bei uns. In Indien sind 75% der Frauen, können weder lesen noch schreiben. 1,3 Milliarden Menschen, das sind 1.300 Millionen Menschen, können nie in ihrem Leben ein Glas sauberes Wasser trinken. Die Aktion, Micha-Aktion hat ja behauptet, wir wollen in 25 Jahren das ändern. Die Evangelische Allianz hat auch diese Sache rausgenommen. Bluff. Ist alles nur noch viel schlimmer geworden in der Welt. Ein Mitarbeiter von uns, der als Chirurg auch in Mosambik gearbeitet, an Cuambo. Wir waren kaum angekommen mit einem kleinen Missionsflugzeug, hatten uns auf den Friedhof genommen, wusste gar nicht, was er wollte. Und sagte, alle Krankenpfleger, die ich ausgebildet habe, spätestens mit 30 Jahren sind sie tot, AIDS. Aber um das bloß ganz kurz anzudeuten, im südlichen Afrika gibt es eine ganz große Not, dass ein Mädchen mit 13 Jahren initiiert werden muss vom Onkel und ab da darf es nie mehr Nein sagen, weil ein Mann sie begehrt und auch die Pfarrer leben außerhalb des Ortes immer mit fremden Frauen zusammen. Und so verbreitet sich das AIDS so, dass mit 18 schon 80% der Studenten AIDS haben. Dabei wird in den Schulen alles angeboten, da stehen die Verhütungsmittel rum, aber sie wollen bloß Lust haben. In Ghana hat ein Diktator die Rolle ausgegeben, hat gesagt, in 20 Jahren werden wir alle reich sein wie der Westen. Aber er war der korrupteste Staatsführer überhaupt. Nicht der Kolonialismus hat Afrika arm gemacht, sondern die Korruption. Und das erkennen wir auch in unserem Land. Ich möchte nicht über die korrupten Verhältnisse in unserem Land reden, aber ihr wisst, wie gemein Korruption ist, wo Bestechung im Spiel ist, wie der Arme draußen steht vor der Tür, Wie die Bevölkerungsexplosion ein unlösbares Problem Afrika ist, die riesenhafte Größe des Landes, die fehlende Infrastruktur und die furchtbare Macht der Naturreligion. Es gibt nichts so Unheimliches wie das Heidentum. Auf Papua-Neuguinea hat mich ein Kirchenführer gesagt, der selber aus dem Heidentum kam, und hat gesagt, wir haben nie etwas aus eigener Entscheidung getan. Wir haben immer nur mit der schwarzen Magie gelebt, mit den Beschwörungen, mit dem Teufel. Wir hatten eine unglaubliche Angst vor den Teufelsmächten. Ob wir geheiratet haben, wenn wir gegessen haben, wenn wir zu Bett gegangen sind, die Teufelsmächte haben uns bestimmt. In Lateinamerika, in einer Gemeinde der Mennoniten in Philadelphia, weil wir heute bei Philadelphia waren, eine große Indianermission, der mir einer der Indianer gesagt hat, zum Glauben gekommen war, wir haben für Gott nur die hässlichen Namen für die größten Übel. Gott war für uns der Teufel in Person, bis die Missionare uns Jesus gebracht haben und uns Gott sich offenbart hat. Ein Missionar, der in Afrika, in Lateinamerika tätig war, im Chaco, ein sehr mutiger Mann, der sehr viel getan hat, der hat gesagt, du kannst in ein Fass ohne Boden hunderte von Liter hineingießen, es läuft alles unten raus, wenn das Fass nicht zuvor einen Boden hat. Und deshalb ist die Evangelisierung der Weltvölker eine ganz wichtige Aufgabe. Und ich weiß, Lutz Schäufler hat mir es erzählt, was auch hier ein Pfarrer gesagt hat, als er über die Jugendkonferenz für Weltmission gesprochen hat, das kann ich in dieser Versammlung gar nicht wiedergeben, was mit der Mission an schrecklichen Begriffen auch verbunden ist, das ist das Allerschlimmste. Aber seit dem Pietismus hat das angefangen, der erste war Justinian von Welz. Er hat damals den Reichstag aufgerufen, man muss Missionare in die Welt schicken, er hat einen wunderbaren Entwurf gemacht, was das Evangelium für die Welt bedeutet. Und die Universität von Gießen, die theologische Fraktion, hat dann eine Gegenschrift geschrieben und gesagt, Mission ist gegen den Willen von Jesus. Denn Jesus hätte ja längst die ganze Welt evangelisiert, wenn er es gewollt hätte. Man kann mit der Theologie alles begründen. Auch das. Und der Erste, der die Mission verstand, war August Hermann Franke in Halle. Und das muss jeder besichtigen, sein Pädagogium. Und er hat den ersten Missionar nach Indien ausgesandt. Warum? Weil sie am dänischen Hof einen schwarzen Diener gefunden haben. Da schickt ihr uns keine Boten des Evangeliums. Meine Familien hätten doch gern Evangelium. Das erste ist ausgesandt worden. Aber wer am meisten dagegen war, war die ostindische Gesellschaft. Die Wirtschaft war dagegen. Die Wirtschaft war immer für die Ausbeutung der Menschen dort in der dritten Welt. Der Kolonialismus auch. Nie hat eine Kolonialregierung die Mission unterstützt, weil die Mission immer auf der Seite der Bevölkerung dort war. Ich will bloß zur Erklärung das einmal sagen. Und darum genügt die materielle Hilfe allein nicht. Du kannst in ein Fass ohne Boden reingießen. Die Korruption verschlingt ganz arg viel. Ich möchte auch jetzt nicht über die Geldlieferungen der Milliarden in die Ukraine reden, wenn Sie wissen, was mit diesen Geldlieferungen passiert. Sondern das Evangelium ist eine Botschaft, nicht, dass wir... Natürlich tun wir ganz viel auch materielle Hilfe, aber ich kann es nur dort tun, wo ich weiß, es wird mit den Gemeinden in der Verbindung mit dem Evangelium getan und das muss geschehen. Ich war im Erzählen, wie das überhaupt kam und das ist doch mal wichtig, noch dran zu erinnern. Die Briefe des ersten Missionars aus Indien, können Sie alle mit dem Namen dann nachlesen, wurden am Esstisch von August Hermann Franke gelesen und am Esstisch saß ein junger Bub mit 12 Jahren, das war Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. Zinzendorf stammte aus einer Familie, die aus Österreich um des Glaubens willen ausgewiesen war, war Reichsgraf. Er hat jederzeit Zutritt zum Kaiser gehabt, die höchste Adelsstufe, die es gab. Der Vater ist gestorben, als der Bub geboren war. Die Mutter hat noch mal geheiratet, den preußischen Generalfeldmarschall von Natschmar. Und die Mutter war immer im Manöver mit ihrem Mann und hat das Kind von seiner Mutter, Großmutter erziehen lassen. Die Oma war eine ganz fromme Frau. Und die hat in Zinzendorf als Kind mit wenigen Jahren die Bibel lieb gemacht. Er durfte bis zum 6. Lebensjahr nie im Garten spielen. Er wurde von den Dienern in der Sänfte getragen, schon als Kind, aber hat dann mit 17 Jahren eine Kavaliersreise bekommen zum Abi, das Geschenk seiner Großmutter. anderthalb Jahre Kavaliersreise in Berlin, nach Paris, ein völlig versumpftes und verlottertes Paris. Ganz toll, wie der junge Christ dort lebt. Hat vorher in Düsseldorf die Gemäldegalerie besucht und das Bild gesehen von Domenico Fedi. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und hat sich bekehrt. Nein, war immer eine Bekehrung. Aber er hat in sein Tagebuch geschrieben, ich will mit Jesus leiden. In dieser Welt will ich mit Jesus leiden. Durch die Tiefen dieser Welt gehen, aber das Heilandswort verkünden. Aber jetzt muss ich noch, er war als Zwölfjähriger, weil die Mutter im Manöver war mit ihrem Mann, Generalfeldmarschall von Natzma, war er im Pädagogium von Franke und hat die Berichte von dem ersten Missionar in Indien gehört. Zinzendorf war der große Wegbereiter der Mission und das müssen Sie einmal lesen, was Zinzendorf getan hat. Und wie seine Schwarzen, die er ausgesandt hat, gestorben sind, hat er gesagt, das ist die Saat der Mohren. Es geht nicht ohne Opfer. Und dann waren es die böhmischen Flüchtlinge, die Mähren. Und die sind hinaus an alle entlegenen Orte. Er hat schon nach China die Boten, nach Tibet ausgeschickt, nach Feuerland, die entlegensten Städte. Er hat gesagt, das müsst ihr mal in der Biografie Zinzendorf lesen, was eine Freude ist, wenn Jesus das hat. Und die ersten großen Wirkungen sind ausgegangen. Das ist herrlich. Ich muss mich beschränken und sagen, das war der große Aufbruch der Mission, der dann kam. Und ich möchte jetzt zu heute etwas sagen. Die Geschichte der Mission ist so unglaublich, was die Missionare erlebt haben. Nie wurde ein Missionar willkommen geheißen. Bis heute ist es so, selbst bei unseren Entwicklungshelfern, die wir über CFI ausschicken, dass die Leute sagen, lass dein Geld hier und hau ab. Der Hass gegen die Weißen, Rassismus ist kein Farbenproblem. Der Afrikaner hat als beliebtestes T-Shirt das T-Shirt, ich bin kein Weißer, ich bin kein Musungu. Jeder Zigeuner ist stolz, dass er ein Zigeuner ist und er verachtet jeden Bürgerlichen. Jeder Chinese verachtet ein Andersdenken, jeder Jude verachtet den Nichtjuden, das ist ganz klar. Wir sind heute sehr demütig geworden als Weiße, man darf überhaupt nichts mehr sagen. Aber jeder Missionar erlebt das. Und es ist ganz schwer, diesen Dienst zu tun, bis man überhaupt angenommen wird. Es wird ein sehr demütiger Weg. Und die großen Missionare, die ausgesandt sind, haben das alle erlebt. Sie haben keine Frucht erlebt. Der größte Missionar in Ostafrika, Ludwig Krapf aus Derendingen, schwäbischer Pietist, der ausgesandt ist, war zuerst 6 Jahre in Äthiopien, furchtbar gelitten, da ist seine Frau gestorben, hat ein Kind geboren, an der Karawane haben sich angeschlossen, das Kind starb bei der Geburt, das Grab verstarb, die Karawane zog weiter. Was die Missionare erlitten haben, oft auch jahrelang gefangen genommen, haben protestiert gegen den Slaven Livingston, was Livingston gelitten hat, sich von seiner Familie getrennt und hat dem Kampf gegen die Sklaverei sich gewidmet. Ja, also Dr. Ludwig Krapf ist dann nach Mombasa gegangen und da hat ihn einer dieser Malariafälle so ereilt, dass seine Frau gestorben ist. Er konnte in dem Augenblick, wie die Frau starb, nicht einmal mehr den Kopf erheben und hinüberblicken vor Schwäche. Und aus dem großen, am alten Hafen von Mombasa, wo ja heute viele Touristen sind, noch das große Denkmal steht da und da sind die Namen noch eingraviert für das Kind, das starb von Ludwig Krapf. Übrigens von Ludwig Krapf steht auch noch die Hütte da, ist gar nicht weit von Mombasa weg. Da steht noch das Harmonium, das er benutzt hat. Das war etwa 1840, wo er dort war, alles noch erhalten. Aber Ludwig Krapf schrieb in das Missionskomitee an der ostafrikanischen Küste, ist ein einsames Missionsgrab, das erinnert die Christenheit an die Aufgabe, die noch getan werden muss. Sie haben nie etwas geahnt, noch um 1900 gab es nur ganz wenige Christengemeinden, hauptsächlich in den Kolonialgebieten, wo die Deutschen wirkten. Das war Ghana, Kamerun, wo sie gewirkt haben und auch in Tansania. Aber sehr wenige Spuren, oft ganz arg eingeschränkt von der Kolonialregierung. Ludwig Krapf hat gesagt, es wird einmal das Christentum über Ostafrika hereinbrechen, wie der Pangani-Fluss. Heute sind 80% der Ostafrikaner Christen. Und die ganz großen Bibelkirchen, Afrika, England, Kirche, die Wort des Lebens Kirche, die Mekane Jesus Kirche, was es dort alles gibt. 10, 14 Millionen, klare Jesusbotschaft. Alle nicht Mitglieder des Ökumenischen Rates. Deshalb weiß man in den Kirchenleitungen gar nichts. Das ist eine ganz andere Gruppe, wo die bibeltreuen Christen leben und auch ein ganz großes Wirken, wo Sie können aus Missionsberichten auch immer wieder viel lesen, was dort entstanden ist. Aber ich könnte jetzt von allen Ecken, ich habe das im Buch, das sind ja 35 Kapitel, immer auf 3 und 4 Seiten, dass man schon ein kleines Stück wieder lesen kann von den verschiedenen Epochen der Weltmission, von Livingston und was sie gewagt haben und Ludwig Krapf. Und Ludwig Krapf hat gesagt, wo ich das gelernt habe, nicht in meinem Kopf, dass einmal das Evangelium durchbricht. Er hat nur einen Menschen bekehren können, das war ein behinderter Krüppel, der einen Monat später starb. Ich habe keine Frucht. Wie er heimkehrte, er starb in Korntal auf den Knien. So wie er hat offenbar sein Kommen des Todes erahnt, aber sagt, es wird das Evangelium. Das habe ich im Evangelium gelernt. Weil wir die Botschaft sagen müssen, wir können sie nur unter Widerspruch lernen. Und das Lebensbild, eine tolle Biografie geschrieben, Ludwig Krapf, die auch nachgedruckt wurde, die man auch kriegen kann, über Buchlucker, dann wieder antiquarisch. Ganz eindrucksvoll, jedes Schulkind in Kenia mit 10 Jahren kann im letzten Gral leben, kennt den Namen Ludwig Krapf. Weil er ein Forscher der Suaheli-Sprache war, also ein Nationalheiliger. Und die beiden innersten Räume im Museum in Nairobi sind Krapf und Rebmann gewidmet. Und du musst immer wissen, die Frucht deines Lebens ist meist nicht sichtbar. Gott sei Lob und Dank, wir würden immer stolz werden. Wenn die Gemeinde plötzlich, wie man es uns dann einreden will von Schwärmern, und dann wird die Gemeinde voll und dann bricht alles durch. Nein, lass das mal. Krapf hat gesagt, wir müssen zuerst die Selbstverleugnung lernen. Das, was in dem Lied so schön drin ist, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und er stirbt. Und den dritten Vers hat ja der Graf Zaremba gedichtet, war ein russischer Graf, ein polnischer Graf, der nach Basel gewandert ist, Missionar werden wollte im Kaukasus. Und ein großer Bote war, ein Heimatdienst war ein Evangelist, wie Elias Schrenk, der aus der Missionsarbeit kam. All die herrlichen Namen, was wir gelernt haben. Jetzt geht mir es aber um heute auch ein wenig zu erzählen, dann noch ein paar Geschichten. Also es ist ein wenig schwierig, was ich wählen soll aus dem vielen. Sie können das ja sich selber sich suchen, wo Sie Interesse haben. Es gibt nichts so Aufregendes wie diese Fortsetzung der Apostelgeschichte, wie das Evangelium durch die Völker läuft. Und Sie lernen gleichzeitig, wie das Gott auch bis heute macht, wie er seine Leute sucht. Wir haben das ja in unserer Arbeit, ich war ja Gemeindepfarrer und habe auch nie eine Anstellung in einer Mission gehabt, auch Hilfe Brüder. Ich war zwar Geschäftsführer mit allen Rechten und Pflichten, aber nie einen Dienstvertrag gehabt, auch nie Geld bezogen von dort. Ich hatte ja ein Pfarrersgehalt, habe das nur in meiner Freizeit getan, bei einem Büro mit 20 Leuten. Aber so wie Sie auch viel nebenher tun und Sie merken, dass es eine gesegnete Arbeit ist, was uns immer wieder überrascht hat, wir kannten nur die Ökumene, das kennen wir aus der deutschen Struktur, dass man eben in der Ökumene drin ist, weil die Kirchen so organisiert sind. In der dritten Welt, etwa in Kenia, sind nur 10% der Christen überhaupt mit der Ökumene verbunden. Die meisten kennen die Ökumene nicht, weil sie die politische Richtung der Ökumene ablehnen, weil sie die Theologie der Ökumene ablehnen, die liberale Theologie. Sondern sie sind Bibelchristen, Jesusleute, sage ich immer, egal mit welchem Namen sie haben, sie sind allein der Bibel verpflichtet und sie gehen diesen Weg in einer großen Treue und machen das. Und was mich immer überrascht hat, wie wir zum ersten Mal, meine Frau hat mich begleitet, ich musste ja meine Urlaubszeit nutzen und das auch dann mit, wir sind nach Äthiopien gegangen, ich habe mit dem Leiter des Bayerischen Missionswerks damals noch gesprochen, der sagt, es gibt gar keine Christen in Äthiopien. Bruno Herm, damals von der Deutschen Missionsgemeinschaft, gesagt, die wissen das nicht. Und wir sind dorthin gekommen und trafen eine Kirche in schwerster Verfolgung durch das Militärregime in Äthiopien. Es waren die Bibelschulen, wo wir sie hörten, dass bis zu 1000 Prediger in Haft sind vom Militärregime dort eingesperrt. Und die Äthiopier klatschen die Hände und sagt, ihr ahnt nicht, was dort jetzt evangelisiert wird. Und wie die Lieder erklingen im Gefängnis, wie sie erzählten, wie sie Glaubenskonferenzen hielten und das Militär hat sie umstellt, Tausende von Menschen. Und dann sind sie niedergekniet und haben gebetet und schließlich sind die Missionare, die Soldaten unsicher geworden. Was machen wir eigentlich hier? Und wie die Kirche sich ausgebreitet hat, eine Kirche, die sich erst gebildet hat, als Mussolini mitten im Zweiten Weltkrieg Äthiopien besetzt hat. Und da waren die ersten Missionsmann, Dr. Lemby, ein Amerikaner, der seine Staatsangehörigkeit aufgegeben hat, eine Wort des Lebenskirche gegründet, ganz biblisch, schlichte Kirche, und die bis heute über 14 Millionen Glieder hat. Man wird erst getauft, wenn man ein halbes Jahr Bibelunterricht genossen hat. Es gibt unzählige Bibelschulen im Lande, eine ganz lebendige Kirche. Und das ist schon wunderbar, wie das alles lief damals. Die ersten 50 Gläubige sind von den Italienern gefoltert worden. Sehr interessant, wie die Verfolgung durch alle Regime dieser politischen Vereinigungen durchgeht. Was hat Mussolini an den evangelischen Christen in Äthiopien denn zu suchen gehabt? Und wie die amerikanischen Missionare wieder zurückkamen, da sind ihnen 10.000 Menschen entgegengekommen. Die sagen, was tun die? Die haben die Missionare empfangen auf einmal. Da waren Rassenschranken überwunden. Und in Jesus war man sich einig. Das ist eine Erfahrung, die sie immer machen. Es war auch so schön, wenn ich unterwegs war und wir waren in den großen Elendsgebieten und haben beraten, wie wir vorgehen mit den verschiedenen Möglichkeiten unserer Hilfe. Mal Welthungerhilfe und UNICEF und alle dabei. Und dann sagten die immer, Herr Schiffbuch, waren Sie schon mal hier? Ich beobachte, Sie kennen die Leute alle. Ich sage, nein, ich bin zum ersten Mal hier. Ich konnte ja immer nur ganz kurz reisen, wenige Tage von meinem Vater weggehen, war in einer Einzelgemeinde. Aber die wussten nicht, wir haben vorher miteinander gebetet. War eine ganz andere Atmosphäre. In Afrika ist es so schön, man betet nicht nur am Schluss, wenn Christen kommen, sondern bevor wir das erste Wort reden, lasst uns dem Herrn danken. Und dann waren wir eins in Jesus. Und das ist das große Geheimnis. Und ich weiß ja auch aus eurer Mitte, sind ja viele dort unterwegs in der dritten Welt. Es hat mich immer überrascht. Die größte Erweckung, die aufgebrochen ist, ist in China gewesen. Weil die dunkelste Stunde in China, es gab, als Mao Zedong mit der kommunistischen Revolution begann, 1947, wurden ja alle Missionare ausgewiesen, wurden alle Kirchen bei Mao dann durch die Roten Garten in der Kulturrevolution zerstört. Alle Kirchen bis hin zu den Botschaftskirchen in Peking, alles zerstört, alle geschlossen. Ich meine, waren die Zahl über 20.000. Dass überhaupt von der Arbeit von Hudson Taylor, dieser wunderbaren China-Inland-Mission, war ein Riesenwerk, was Hudson Taylor da plante und aufgebaut hat, war das überhaupt in schon 750.000 Christen in China. Denn die Religion Chinas, der Konfuzianismus, ist ganz schwer zu erreichen, eine sehr feste Religion der Staatsordnung. Es ist ja ganz oft wie im Islam, dass Religion und Staat ganz eng zusammengehören und gar nicht getrennt werden können. Wie bei Muslimen ist Islam gleichzeitig die Gesellschaftsordnung. Das geht gar nicht in unsere westliche Welt zu integrieren. Es gibt ganz große Probleme. In den Islamländern haben die Christen überhaupt kein Bleiberecht. Und die Menschenrechte, ich darf das nur sagen, wer im Internet mal nachgucken, der Kairoer Konferenz, 1995 haben die Islamstaaten festgelegt, die Menschenrechte gelten für uns nur, insoweit sie mit der Scharia übereinstimmen. Und das ist sehr wenig. Die Menschenrechte, die wir heute eigentlich verstehen, die sind alle vom Christentum geprägt, von Jesus. Und das war eine große Differenz in den Muslimländern. Und das gibt einen großen Konflikt in all den Ländern. Aber dort in China. Und bei uns hat man immer gesagt, es gibt keine Hausgemeinden. Eine Nichte von mir, die hat ein hohes Amt gehabt in Hongkong. Die hat die drei Selbstbewegungsgemeinden, das sind die mit dem Staat paktiert haben, verwaltet, wie die registrierten Kirchen in Russland. Und die hat zu mir gesagt, wie ich sie besucht habe, lieber Onkel, die haben sie in Bären aufgebunden. Es gibt gar keine Hausgemeinden in China. Und die Auslandschinesen haben gesagt, ihr müsst mal hin. Und Ernst Vater und ich, wir wurden bestimmt, Ernst Vater wurde krank, ich reiste allein. Und dann habe ich etwas erlebt, was ich nie ahnen konnte. Diese Hausgemeinden, eine Riesenzahl, heute wissen wir, dass über 130 Millionen Jesus-Jünger in China leben. Und die haben angefangen auf dem Höhepunkt der Kulturrevolution. Da gibt es im Internet einen Streifen, das heißt das Kreuz Christen in China. Und die zweite Folge, Sie können es im Streaming anschauen, die kann man auch bestellen. Ist ganz erregend, die zweite Folge ganz besonders. wo Chinesen erzählen, wie sie damals mit den Roten Garden unterwegs waren, als ganz überzeugte Kommunisten. Und die erzählen, sie sind dann, einer sagte, wir hatten 10.000 Studenten, wir waren voll Eifer und wir haben die Christen gejagt und wir haben einen Prediger gefunden. Wir sind mit unseren Stiefel auf und runter drauf getrampelt, bis er gestorben ist und hat im Sterben gebetet, Herr, öffne ihm die Augen. Und er sagte, wenige Monate später bin ich Christ geworden. Ohne dass ein Missionar dabei war. Und das ist ganz wunderbar, wie sie erzählen, was sie Leute aus der kommunistischen Revolution. Und das, was erschütternd war, wir sehen immer den Block des Kommunismus, den Sozialismus, war ja ganz ähnlich in Russland. Ich war ja lange mit der Arbeit Licht im Osten verbunden und war da auch überrascht, was Gott ihnen getan hat, auch bei ihnen im Erzgebirge, diese Erweckung, die damals lief in der Zeit der DDR. Ach, das war so wunderbar, was Gott getan hat. Sie brauchen sich nichts wundern, in der Freiheit zerfällt viel. Unter Druck wird das noch zusammengehalten. Aber in China ist das ganz toll, man hat das ja gar nicht glauben können, was ich dort schon erlebt habe, wie die das in den Hausgemeinden organisiert hatten. Die haben das ganz klug gemacht, die sind ins Hotel gekommen, weil wir natürlich als Westlichen gleich auffallen, wie sie dort ihre Evangelisten schulen, wie sie das machen bei der Ernte, wie sie das alles in einer Weise tun. Sie können das bei Wolfgang Bühne auch in seinen Büchern ganz toll lesen. Und die Hausgemeinden, das ist so groß, die größte Hausgemeinde in Kanton hat 8.000 Mitglieder. Ein ganz demütiger Mann, der diese Hausgemeinden leitet und der nur sagt, wir haben nie um Freiheit gebetet. Ich bin euch erschrocken, wie in einer theologischen Schule, evangelikalen Schule, die sich mit Verfolgung, vielleicht hat jemand das gelesen, wie wir angewiesen wurden, mehr zu demonstrieren für Freiheit, für die Folgen. Steht nirgendwo in der Bibel drin, dass wir demonstrieren sollten, dass sie Befreiung haben. Die beten auch gar nicht um Befreiung. Die sagen, ihr habt ja an der Freiheit viel schwieriger, in eurer Welt ist der Teufel noch viel mehr unterwegs als bei uns. Da sind die Fronten wenigstens klar bei uns, sondern sie haben betet für uns, dass wir durchhalten und dass das Zeugnis nicht verstummen kann. Ich habe dort schon in Shanghai erlebt, dass an normalen Werktagen die registrierten Kirchen brechend voll war, am normalen Werktag tagsüber von den registrierten und nicht registrierten Gemeinden. Und ich habe auch gemerkt, dass viele, die in den staatlich registrierten Kirchen natürlich genauso die Hausgemeinden unterstützen, all die Einteilungen, die der Staat hier versucht haben, keinen Wert. Und es war dann ganz merkwürdig, dass eines Tages wir gebeten wurden, wir sollten von christlichen Fachkräften, wir waren ja in den Kirchen immer sehr verschrien, dass wir die Kirchen in Dienste in Übersee, eine Konkurrenz bieten, eine Parallelstruktur. Aber das hat ja Helmut Kohl damals eingeleitet, der das wollte, weil er so unglücklich war, dass die kirchlichen Dienste so weit linksorientiert sind in unserer Gesellschaft. Und da wurden wir angerufen von einem Offizier der UNO, der in Peking für das Unterrichtswesen zuständig war, und sagt, können Sie nicht Leute aussenden an eine Universität, die gibt es an der nordkoreanischen Grenze. Die Leute dürfen aber kein Bier trinken und dürfen nicht geschieden sein. Ich sage, was ist das? Da konnte mir es nicht erklären. Da gibt es eine Universität, ein Joint Venture mit einer chinesischen Universität. Und er hat mir nur noch einen Kontakt gegeben nach Ost-Berlin. War damals noch in der Zeit der DDR. Da war ein Koreaner, der kann Ihnen mehr sagen. Da sagte er, reisen Sie hin. Da müssen Sie mal sehen, was es dort gibt. Doch, das ist unglaublich. Die sagten, kommen Sie bitte nicht im August. Ich bin im August gegangen, weil ich nur von meinem Fahren weg konnte. Und was ich traf, war unvorstellbar. 160 wiedergeborene Professoren aus aller Welt, die in einem Joint Venture mit der Yenshi-Universität arbeiteten. Und 80% der Studenten wurden Christen, obwohl direkt neben dem Zimmer des Rektors das Büro des Geheimdienstes war, die peinlichst darauf geachtet hat, kein Gottesdienst, kein christliches Wort, kein Wort über Bibel, über Jesus. Aber natürlich in den Schlafräumen haben die Christen unter vier Augen erzählt, was Jesus im Leben bedeutet. Und im Sozialismus ist der Hunger nach Jesus so groß. Wir sehen immer die politischen Mächte, aber sie sind in Christus entthront. Und das ist so gewaltig, dass das stimmt. Sogar die Zahl dürfte noch höher sein als diese 130 Millionen Jesusleute in China. In China ist es in jeder Ecke ganz anders, ganz wie die Gouverneure sind. Im Spiegel kam neulich die Nachricht, dass die Feuerwehr von allen Hausgemeinden die großen Kreuze entfernt hat. Wie, Hausgemeinden haben öffentliche Kreuze? Ja, in der Stadt Yenshi, wo diese Universität stand, da gab es eine große registrierte Kirche, die war neu gebaut mit mehreren tausend Sitzplätzen. Die hat nachts ein großes rotes Kreuz gehabt, das mit dem Scheinwerfer angestrahlt wurde. Und das im kommunistischen China. Und der Pastor hat alle Testamente, die er von der genehmigten Regierung bekam, den Hausgemeinden wiedergegeben, die keine hatten, die keinen Zugang hatten. Jesus ist viel größer. Ich bin immer etwas unglücklich, dass Open Doors mir die negative Seite der Christenverfolgung in Korea schreibt und nicht viel über die großen Siege von Jesus, die dort in China da sind. Wir sind überrascht. Über 10 Jahre haben immer 10 Leute von uns dort an dieser Yenshi-Universität gewirkt und haben viel erlebt, sind bis nach Nordkorea vorgedrungen, wo ja eine grausame Regierung ist, aber auch eine Jesusgemeinde wächst. Weil keine Macht der Welt das Jesuszeugnis aufhalten kann. Das wissen Sie aus der Bibel, dass Jesus größer ist. Und dass große Möglichkeiten da sind, auch wo die Chinesen Deutsch lernen wollen, das brauchen sie, um in den deutschen Unternehmen wieder eine Stellung zu bekommen. Und es ist was ganz Wunderbares. Wie gesagt, in den Büchern von Wolfgang Bühne ist das toll auch beschrieben, was er erlebt. Da hinten steht so ein Buch von einem Deutschen, das ist dann in der dritten Reihe, das hochinteressant, wo Wolfgang Bühne viel beschreibt. Ich kann es nur andeuten, was dort drin ist. Es ist erstaunlich, was Jesus tut. Und dieser Film, das Kreuz, die zweite Folge, Christen in China, wo die erzählen, was in der Kulturrevolution passiert ist. Ausgerechnet unter Mao hat diese Christenbewegung begonnen. Natürlich, wir haben ja in dieser Zeit nicht Transworld Radio, FEBA, Far East Broadcasting unterstützt. Das ist der größte Radiosender, der pro Tag 90 Stunden, pro Tag, 90 Stunden allein in den verschiedenen Sprachen Chinas gesendet hat. Da gab es die Bibelschule in der Luft. Und hat ja alles zusammengewirkt zu dieser großen Erweckung. Und wir wissen das auch heute wieder. Natürlich, der chinesische Staat sagt, es gibt keine Toleranz. Ich habe in Stuttgart einen Professor getauft, den haben sie immer beigeschleppt, der war in einer Staatsdelegation da und wollte getauft werden. Sie sagten, können doch nicht kommen und sich taufen lassen. Kennen Sie die Bibel? Und dann hat er mir erzählt, der hat mehr Bibelkenntnis gehabt als Sie. Ich sage, warum haben Sie denn gehabt? Das sagt er, wir waren Studenten, fanatische Sozialisten. Und dann kam das Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens, als die Panzer die Studenten niedergewalzt haben, eine ganz große Tragödie. Und das hat, wir saßen unseren Stimmen und weinten, von uns war der Kommunismus die Lösung. Wir sagten, das ist endlich Gerechtigkeit und jetzt dieses menschliche Elend. Und dann haben wir alles gesucht, wir haben die Hindu-Schriften gelesen, wir haben den Koran gelesen. Ja, und dann haben wir von Jesus gehört. Und das, wenn das die Asiaten erzählen, dann laufen ihnen die Tränen runter. Und dann haben wir einen Hunger gehabt, als wir das erste Mal ein Neues Testament in der Hand haben. Da sagt er, ich bin Professor, wenn ich mich taufen lasse, muss ich mein Professorenamt aufgeben. Es ist uns festgelegt, dass ich als Kommunist sein muss, als Kommunist muss ich Atheist sein und das kann ich nicht mehr. Und ich kann nicht dort an der Hausgemeinde mich anschließen. Und das war eine wunderbare Sache, am Nachmittag haben wir ihn getauft in der Ludwig-Hofer-Kirche. Wir haben immer Grüße ausgetauscht an Weihnachten. Man muss vorsichtig sein, wir schreiben immer auf Postkarten, das ist immer das Beste, weil die Zensur dann am ehesten weiß, wir haben vor euch nichts verbergen. Und wir haben uns mit Bibelstellen gegrüßt. Und das ist das Herrliche, mit welch einer Leidenschaft, die dort dienen, unsere Mitarbeiter, die dort an dieser Universität waren, haben anfangs natürlich diese Angst gehabt, was dürfen wir überhaupt reden. Und da starb ein Student dieser 2000 Leute, die in dieser Yenshi-Universität waren. Das war ein Vertrag auf 20 Jahre beschränkt. Jetzt hat die chinesische Leitung das wieder übernommen, deshalb sind keine Mitarbeiter mehr da. Aber die Saat geht ja weiter. Die dort Ausgebildeten sind heute selber wieder Professoren. Und dort ist ein Student gestorben und dann war das Gesprächsthema, was kommt nach dem Tod. Sie haben die Asche von dem Studenten dann in den Fluss dort gestreut. Und dann fragen sie, was glaubst du? Und unsere Leute sagen, ich muss auf Fragen doch antworten. Und darauf hören die Studenten atemlos, dass in Jesus der Tod überwunden ist. Und wie das Sozialisten hören aus dem Materialismus, dass Jesus die Hoffnung ist. Und das habe ich überall in Asien erlebt. Burma ist ein Land, Myanmar heißt es heute, in dem es unter den Burmesen ganz wenige Christen gibt. Und schon die Missionsgeschichte ist ganz toll. Der erste Missionar wollte gar nicht dorthin, dann hat Gott den Weg dorthin gelegt. Er lag lang in Ketten mit seiner Frau, der hat ein Kind entbunden, in Ketten angebunden. Muss man lesen, was Leute gewagt haben, aber die immer gesagt haben, in der Selbstverleugnung. Und dann haben sie geahnt, da kommt etwas ganz Großes. Und da ist in unseren Tagen ganz viel aufgebrochen. Es gibt das Volk, das Karen, das lange auch, in Myanmar herrscht sehr viel Bürgerkrieg, gekämpft hat. Da sind 45% der Bevölkerung baptistische Christen. Der erste Missionar war ein wenig unglücklich, dass ein ganz roher Mann der Karen, des Karen-Stammes, das sind diese Schlitzaugen, Leute Bergstämme, immer sich ihm angeschlossen hat. Das waren, die Leute haben gesagt, das ist ein Mörder, ein ganz ungehobelter, böser Mensch. Und ihnen war das eigentlich lästig. Sie haben gesagt, hör auf, du bist kein leuchtendes Vorbild für diese Leute. Und sie hätten es immer gerne angehabt. Aber dieser böse Mann, Kotabio, hat ganz viele Karen aus dem Karenstamm zu Jesus geführt. Und die Leute haben die Veränderung im Leben dieses Kotabio, das ist ein Abschnitt unseres Buches, erlebt. Bei den Burmesen ist das Evangelium nur durchgedrungen. Es gibt vielleicht nur 10.000 Gläubige. Volksmäßig sind lauter Völker, die mit etwa 20, 30 Volksstämmen vereint sind, als Wurzel geschlagen. Da ist ja der Zahn des Propheten noch aufbewahrt. Das ist das Heiligtum. Und ich habe dort eine, wir haben ja immer die verstreuten evangelikalen Christen gesucht. Und das waren ein paar Männer, die haben in den ersten Stock eines Wohnhauses, da standen sie kühl hingeschrieben, Myanmar, Inland Mission. Das Wort Mission ist in diesen Ländern schon ein sehr ein gehasstes Wort. Und dann erzählten sie mir, wir waren buddhistische Mönche. Ich sage, ihr wart buddhistische Mönche, seid ihr mit den gelben Kutten rumgezogen? Ja, und auf den Straßen, die betteln da ja das Brot, ein bisschen Armut leben. Diese Gewänder, die kennt ihr ja aus den Bildern immer. Und wir sind ja zum Glauben gekommen. Erzählten sie, als wir zum ersten Mal von Jesus hörten, das war ein Lichtschein. Du kannst nicht ahnen. Ihr habt sich zuerst gefragt, habt ihr euch die Christen imponiert? Nein, wir haben Christen verachtet. Wir haben auf sie runtergesehen. Habt ihr euch die Glieder gewandt? Nein, haben wir gar nicht gewandt. Die Gottes? Nein. Aber als das erste Mal von Jesus hörten. Und dann wollten wir mehr hören, als das erste Mal ein Neues Testament in der Hand hatten. Und er brach das Licht durch. Und heute gehen sie als bekämpfte Leute durch Myanmar und predigen von Jesus. Und so bildet sich die Gemeinde. Und das Wunderbare ist ja, im Iran Khomeinis. Sie wissen, dass die Muslime sehr abweisend sind. Auch alle versuchen sich ihnen. Bei uns herrscht ja immer die Methode, wir wollen ganz niederschwellig, ganz großes Wort heute in den Gemeinden, wenn man niederschwellig evangelisiert, ist ein Blödsinn. Niederschwellig kommt man den Muslimen nie bei. Man muss das Evangelium sagen. Bei Muslimen haben keine Sündenerkenntnis. Und bei Muslimen kommen sie nicht weiter, wenn sie sagen, guck mal mich an, ich bin so gut. Aber Muslime hat es auch ihren türkischen Nachbarn, wenn sie sagen, weißt du, ich habe so einen Kampf in meinem Leben. Ich bin so versucht von so vielen bösen Dingen. Ja, du bist doch ein netter Mann. Und nein, ich bin nicht gut. Ich leide an meiner Schuld vor Gott. Was ist da? Da hauen sie jeden Moslem um, wenn sie über ihre Schuld reden. Und sagen, aber ich habe einen Heiland, der für meine Schuld gestorben ist. Sie wissen weder von einer Versöhnung etwas noch von Schuld. Und darum haben sie auch keine Heilsgewissheit. Sie haben Gesetzeserfüllung und Gesetzestreue. Sie sagen, ich pflege doch alles, ich halte meine Gebetszeiten. Und da kommen sie nicht weiter. Und das Wunderbare ist, wie viele Leute sich heute im Iran Khomeinis bekehren. Das hat man ja nie ahnen können. Und wenn Sie die Berichte verfolgen, man wagt kaum darüber zu sprechen, dass das dabei ist, wie einem die gläubigen Iraner erzählen und sagen, da in unserer Wohnstadt, da sitzen sie zu 30 zusammen, hören über die Satellitenevangelisation einen Evangelisten aus San Francisco. Und da kommen sie und sagen, wer tauft uns denn? Weil durch den Terrorismus ist vielen Muslimen der Islam nimmer die Heimat. Das kann doch nicht Gottes Ordnung sein, dieses brutale Töten. Und gerade unter Khomeini ist das ganz stark, wie die suchen, was ist eine Alternative. Und ich habe hier bei einem gläubig gewordenen ehemaligen Muslim, habe ich gesagt, du bist dir doch bewusst, dass im Koran drin steht, dass du ein Abtrünniger bist und als Abtrünniger musst du des Todes sterben, du musst getötet werden. Wisst ihr, was der gesagt hat? Mach doch nichts, ich habe doch Jesus. Wissen Sie, wie arm wir sind und lau. Und das ist für uns immer wieder aufregend. Suchen Sie die echten Christen. Passen Sie auf, es gibt auch welche, die wollen in eine Falle stellen, die wollen das Geld. Fangen Sie immer beim Geld, trotz allen Nöten, nicht an, sondern fangen Sie mit der Botschaft an. Und deshalb ist auch so schön, dass wir in dem Sermon, auch Sermon online, da so viele iranische Bibeltexte drin sind, wo auch alle Leute so leicht Zugang haben, ohne Kontrolle, auch in Persien Zugang haben zum Evangelium über das Internet. Eine wunderbare Gabe, dass das alles heute möglich ist, aber auch bei uns ist das herrlich. Aber der Hunger nach Jesus ist ganz groß und das ist auch in Afrika so stark. In Afrika ist die Sehnsucht nach Erlösung so groß. Es ist ja bei uns im Westen das Christentum zu einer Moralreligion verkommen. Wir wollen Nächstenliebe üben und völlig vergessen, dass das Größte ist, Jesus ist gekommen, der starke Erlöser, der die Bindungen Satans zerschneidet. Ja, da wo wir gefangen sind in die Mächte dieser Welt, auch in die Satansstricke, die uns umstreichen. Und ich kann die nicht durchbrechen. Du musst dich bloß zusammenreißen. Nein, ich kann das nicht. Und in Afrika ist es ganz stark empfunden, dass Jesus der Erlöser ist. Ich erinnere mich noch an eine Begegnung im Südsudan. Wir hatten einen Berliner, der hat um einen Dollar von den Wycliffe eine Cessna aufgekauft, eine uralte Maschine, der hat den Wunschtraum gehabt zu fliegen. Und im Südsudan hat er die einsamsten Stationen angeflogen. Wir hatten immer Probleme mit unserer Regierung in Bonn schon. Sie sagten, das dürft ihr nicht tun, das ist ganz schwer. Der Sudan wird das nicht zulassen, dass sein Hoheitsgebiet verletzt wird. Die haben das festgestellt, ich bin noch mal mitgeflogen. Die haben dann nur mit Codewörtern sich verständigt, mit den Bodenstationen, Spielplatz 17 und so weiter. Haben dann auf ihren Karten geguckt, wo sie sind. Wir haben Militärflugplätze überflogen, wo unten die Düsenjets standen. Der Martin Riebeling ist das geflogen, ein Jahr lang. Im großen Gottvertrauen, die Regierung hat gesagt, es gibt diplomatische Verstimmungen. Sie haben die letzten Stationen, wo Mitarbeiter von uns waren, schon als die UNO, die nicht mehr angeflogen hat, versorgt. Damals in den großen Kriegen im Südsudan von den islamistischen Kriegen. Und da war ein Prediger in den Gemeinden, er war barfuß, stand er da in der Dreckpfütze, hat eine Kalaschnikow umgebunden gehabt, so wie sie dann als Freiheitskämpfer, auch als Christen mitarbeiten. Und ich habe gesagt, was ist die wichtigste Stelle in der Bibel? Ist ja immer interessant, wenn man sie fragt, aber was ist dir die wichtigste Bibelstelle? Und er hat gesagt, im Hebräerbrief steht, im Hebräerbrief? Wichtigste Bibelstelle, würde ich hier nie einen finden. Ich muss keine Opfer mehr bringen, weil Jesus alle Opfer für mich vollbracht hat. Interessant, Erlösung. Ja, Befreiung, ich muss nichts mehr bieten, kann alles nur noch nehmen von Jesus. Und das ist das ganz Wunderbare, wie in Afrika eine große Erweckung vonstatten geht. Und längst sind nicht mehr die weißen Missionare die Träger der Mission. Ich sage, das sind weit über 100.000 einheimische Missionare, getragen von den Slumgemeinden, oft umgerechnet im Geldwert keine 20 Euro im Monat, obwohl sie 6 und 8 Kinder haben, die in die Ferne ziehen und das Evangelium weitersagen. In den großen Wüsten und Steppen gehen die weiter. Im Süden Äthiopiens, wo die islamischen Nomaden leben. Und da sind sie ein Jahr unversorgt, ohne jede Betreuung. Wir haben dann geholfen, dass ein Auto angeschafft werden kann, damit die wenigstens einmal angefahren werden in diesem Jahr, wo sie wieder Seife bekommen und die einfachsten Hilfen, auch Medikamente. Aber da werden auch ganz viele Evangelisten umgebracht. Sie leben in dieser Wüste von den Tieren, wo sie das Hals aufschneiden, um das Blut zu trinken, um die Vitamine wenigstens so zu haben. In den islamistischen Stämmen eine ganz große Erweckung unter diesen islamischen Volksstämmen, auch unter diesen Naturvölkern, die oft noch miteinander kämpfen. Die Kalaschnikow ist dann noch da. Die äthiopische Zentralregierung stößt da unten gar nicht vor in diese Kämpfe, die mit sich miteinander führen und alle auch so feindlich sind, Nur an einer Stelle war das so, da hat einer dieser Stämme den anderen überfallen, da geht es immer um den Raub der Viehherden und die haben sich dann zurückgezogen, der Nachbarstamm war schon christlich und die sind jeden Abend in der kleinen Hütte, dem Gottesdienstraum zusammengekommen, haben für den Nachbarstamm gebetet und dann kam eines Tages ein Bote, schickt uns auch die Friedensboten, wir wollen auch den Frieden lernen. Das war eine Sprache des Evangeliums und ein alter Missionar aus Australien hat gesagt, ich kann es gar nicht glauben, dass sie das Evangelium angenommen haben. Mein ganzes Leben keine Frucht gesehen und ich ist dorthin gereist und da saß in einer Hütte und dann kommt einer dieses neuen Stammes und sagt, du warst bei uns und du hast das gepredigt und das, mein Herz hat gebrannt, aber ich konnte mich nicht entscheiden, weil der ganze Stamm dagegen war. Heute möchte ich Jesus gehören. Und das ist das große Thema der Mission und für uns eine Ermutigung. Wir wollen uns nicht mit Randthemen aufhalten, sondern wir wollen Jesus verkünden und dieses Thema weitersagen. Und Lateinamerika, ganz wunderbar, Kuba, sozialistisches Land. Wir waren dort. Das ist ganz merkwürdig. Kuba hatte noch die Zwangswährung. Sie wissen das mit dem illegalen Umtausch. Die Kubaner haben erlaubt, dass Dollar ins Land kommen. Ich bin mit 30 Dollar in der Unterwäsche nach Kuba gereist. Im Frankfurter Flughafen haben sie gesagt, sie haben aber viel Geld dabei. Das geht sie nichts an. Es war damals noch erlaubt von dem deutschen Zoll. Und in Kuba haben sie sich gefreut im Zoll, wenn Dollar eingeführt werden. Es war Schwarzmarkt. Die reichen Leute konnten sich die Markt, die Läden waren übervoll, aber alles nur mit Westwährung. So wie es lange im Sozialismus ja war, Sie wissen, mit den Pesos konnte man nichts kaufen, man konnte nur mit Lebensmitteln, es war im Hinterhof, die Touristen haben nichts davon gemerkt. Und wir waren dort im Raum Guantanamo, das ist, wo dieses Gefängnis der Amerikaner war, dort bei den Baptistengemeinden. Ach, die haben uns nachher geschrieben, wir hatten Evangelisation. Und wie viele Tausende sich bekehrt haben in Kuba. Das unter dem Druck des Sozialismus. Und wie wir da zurückgefahren sind nach Havanna, da gibt es ja nur alte Autos mit mindestens 50 Jahren Alter, die alten Kutschen, keiner kann das Benzin bezahlen. Und da hat uns einer übersetzt und wir haben ihn gefragt, wir konnten doch kein Spanisch, und wie hast du das denn gelernt? Und er sagte, ich war Touristenguide. Und Touristenguide ist dort der Raum, Trinkgeld von den europäischen Touristen. Die leben ja in ihren Hotelburgen und abgeschirmt. Ich hatte ein Visum von dem Gemeindebesuch, es hat lange gedauert, das haben die mir besorgt. Da sagten die beim Abflug, das gibt es überhaupt nicht. Es war nur zum Besuch der Gemeinde, es war eine besondere Genehmigung, die sie gewirkt haben, dass man auch mit den Gemeinden dann in Verbindung sein kann. Das war ja auch bei Ihnen immer sehr schwierig oder im Ostblock, wenn man die Gemeinden besuchen wollte. Dann sagt er, ich war Touristenguide und bin eines Tages zu meinem Chef gegangen und sage, ich, hör auf. Ja, was machst du denn? Hast du einen Job gefunden, wo man noch mehr verdienen kann? Nein. Aber ich will Prediger werden. Spinnst du? Ein Prediger kann im höchsten Fall von den Gemeinden umgerechnet Peso 25 Euro im Monat bekommen. Ich habe ihn gefragt, hast du es bereut? Das sagt er, nicht eine Stunde habe ich es bereut, Prediger des Evangeliums zu sein. Und wir sind dann die Straße gefahren und es war 10 Uhr, wir mussten noch in die Nacht, noch 300 Kilometer nach Havanna, der war ein Berufsfahrer von einem Busunternehmen, der von dem Kirchenpräsidenten der Baptisten von Guantanamo gefahren ist. Und dann ging die Lichtmaschine kaputt. Und was machen wir? Da gibt es keine Werkstatt und keine Tankstelle. Wir fahren in das nächste Dorf rein und gucken, wo gibt es einen evangelikalen Leiter. Das war eine Pfingstgemeinde. Und in dem Haus, da war großes Hallo, da sind alle Kinder dann rausgesprungen, natürlich Fremde sind da. Er sagt, doch, ich habe da einen Mann, der hat einen Schweißapparat. Und da sind wir dann hingefahren und mitten in der Nacht hat er da 2 Stunden rumgeposchelt und hat die Lichtmaschine repariert und der Motor lief wieder. Und ich nehme in den sozialistischen Ländern immer genügend Geld mit, in der Westwährung, weil ich weiß, da kann man wieder viel helfen. Sagt, was darf ich dir geben? Sagt er, nichts, nichts. Wir wollen nichts von euch. Wir stehen hinten und beten und danken Gott. Und haben gebeten und im freien Himmel. Und das ist die Jesusgemeinde in der Welt, auch in Kuba. Und lauter junge Leute, 90% illegale Versammlungen. Tobias Köhler war jetzt erst wieder in Kuba, es mag sich jetzt wieder verändert haben seit unserer Zeit. Unglaublich, die meisten Prediger hatten keine Bibelschule, sie haben nur schon Freizeitcamp gehabt und mit diesen Dollarscheinen konnten sie eine ganze Bibelschule bauen. Damals, dass wir eingeschleust haben, es war kein illegales Vergehen, sondern es war von Amerika war das, wo die Amerikaner wollten Kuba aushungern mit Dollar. Und deshalb war das auch dort ganz offen und erlaubt. Und das ganz wunderbar, sie mussten alle, der Bibelschule, alles in Westwährung bezahlen, ihre Baumaterialien, deshalb war das gar nicht anders möglich. Und in ganz Lateinamerika hat sich ja, das ist vermutlich in den letzten 50 Jahren, eine Revolution ereignet. Da war ganz groß die Theologie der Revolution auch vom Westen gefördert. Überall die Kirchen waren ganz stark und die lutherischen Kirchen besonders. Und da war eine Erweckung stattgefunden, das Evangelium, auch durch die Pfingstkirchen. Das Beste, was die Pfingstler haben, ist das Evangelium. Das sind nicht die Dinge, die sie drumherum machen. Das Evangelium, das Wort Gottes, ist das Allergrößte, die Jesusbotschaft. Und da sind so viele zum Glauben gekommen, aber immer mit einer Lebensänderung. Das, was Sie heute Morgen gesagt haben, wo der Macho ein treusorgender Familienvater war, wo die Trunkschuss aufgehört hat, wo die Hurerei aufgehört hat, hat um die Familie sich gekümmert. Und das ist in Lateinamerika das Größte, weil die Katholizierung, die katholische Kirche in Lateinamerika hat ja gar nicht die Gemeinden wirklich erreicht. Da hat ein Priester bis zu 60.000 Glieder in seiner Pfarrei. Dem ist alles Heidentum untermengt, alles vermischt. Und da ist das Evangelium eingeschlagen. In Kolumbien hat der Papst selbst gesagt, geh zu den evangelischen Brüdern und lernt von ihnen das Bibellesen. In Kolumbien, wo man die evangelischen Kirchen angezündet haben. Und der größte Soziologe Amerikas hat gesagt, was sich in Lateinamerika vollzogen hat, ist die allergrößte Wirkung einer Religion, noch viel größer als was der Islamismus getan hat in der Veränderung der Menschen, hat das Evangelium in Lateinamerika erreicht. Und er hat gesagt, Lateinamerika steht im Begriff, ein evangelikaler Kontinent zu werden. Ganz ungeheuer. Aber wenn Sie Verbindungen nach Lateinamerika haben, ist es ganz wunderbar, die Wachstumsrate hat etwas abgenommen. Früher war sie zweistellig pro Jahr. Wie Menschen zum Glauben kamen, lebendiges Leben. Wir kamen auch etwa in der Gemeinschaftsbewegung der Gnadauer Brasilienmission und überall. Aber ganz große, starke, lebendige Kirchen, ganz großes Wirken. Und ich habe Ihnen noch gesagt, dass ich auch noch ein kurzes Wort sagen will. Ich will nur ein Wort noch erzählen aus der Geschichte der Mission, dass Sie das wissen, weil man das sonst gar nicht mehr hört und wir müssen dann schließen. Wir haben lang genug jetzt schon die Dinge gehört. Wenn Sie mal lesen von John Patton, wie die auf der Südsee die Kannibalen zum Glauben kamen, die Südsee, 25.000 Inseln in der Südsee, wie die zum Glauben kamen, oder wie der Uhrmacher Ende in Indonesien Moslem-Missionen getrieben hat. Ich war in Bad Arolsen, in dem Geburtshaus, der war Sohn eines Müllers in Bad Arolsen, da waren Indonesier da und sagte, ich danke dem Ende. Der hat gesagt, das stimmt doch gar nicht, dass es Tropen gibt. In der Bibel steht, soll nicht aufhören, Frost und Hitze, Saat und Ernte. Es kann gar nicht sein, dass es Länder gibt, wo es keinen Frost gibt. Dann ist er Seemann geworden und bis zum 38. Lebensjahr Seemann gewesen. Und dann hat dann Surabaya sich ausmustern lassen. Und da war ein Missionar und da hat er mit ihm verbunden, war der große Moslem-Missionar. Die Kolonialregierungen haben es nie erlaubt, dass er Moslems missioniert. Ich wollte Ihnen erzählen von Charles Darwin, als Charles Darwin, dieser Mann, der ja sonst bekannt ist, für dass der Mensch vom Affen abstammt. Ein Alan Garner hat 1822 auf einer Schiffsreise als Seemann, als englischer Marineoffizier bei den Falklandinseln, auch Feuerland, kennengelernt und hat die Pescheren an der Spitze von Lateinamerika entdeckt. Und diese Menschen, die dort lebten, wo fast immer bis auf eine kurze Zeit, wo Winter herrscht, dort die nur Seehundfelle zum Schutz gegen die Kälte trugen und die eine Sprache sprachen, wo Darwin sagte, der ist ja dann zu seinen Galapagos-Inseln da immer vorbeigefahren, die kann man nicht als menschlich bezeichnen. Er sagte, das ist eine scheue und äußerst tierische Rasse, keiner Veredelung fähig. Und der Gardiner hat diese Pescheren in sein Herz genommen, 1822. Und er sagte, ich höre den Auftrag diesen armen Menschen, noch das Evangelium von Jesus zu bringen. Und ich will das tun. Er hat gebetet, Herr, lenke mir die Schritte, und hat 22 Jahre warten können, bis er eine Expedition ausrichten konnte nach Feuerland und nach Patagonien, und hat zuerst sein Geld verdient als Marineoffizier, Marinesoldat der Engländer, und war dann unterwegs. und hat dann dort zuerst in Patagonien, ganz im Süden, gewirkt. Und dann hat er zwei Expeditionen zu den Pescheren vorbereitet, um sie zu erreichen. Und ist dann erst 1850, hat er dann landen können auf der Insel Picton und hat geschrieben in sein Tagebuch: Wenn wir die elenden Eingeborenen ansehen und bedenken, dass auch sie wie wir zum ewigen Leben bestimmt sind, so lieben wir sie von Herzen. Wir sind dann bereit, auch Opfer zu bringen, um ihnen das Evangelium in ihrer Sprache zu verkünden. Aber die Expeditionen sind gescheitert, alles wurde gestohlen, die Boote sind zerschellt im Sturm und das Versorgungsschiff, das blieb aus. Und sie haben dieses Skorbut bekommen, diese Krankheit, wo dann die Knochen so schwach wurden. Und er hat auf den Knien gebetet, und hat dann 1851, als er dort gescheitert war und sein Schiff kaputt war, hat er niedergeschrieben, das Versorgungsschiff kam nicht, noch eine kurze Zeit. Und dann bin ich in der Schar der Gemeinde, die das Lob Christi in Ewigkeit singt. Ich fühle weder Hunger noch Durst, obwohl ich 5 Tage ohne Nahrung bin. Oh, diese wunderbare Liebe zu mir, armen, sündigen Menschen. Und das sehnlich erwartete Schiff kam dann erst, nachdem die alle tot waren von der Expedition. Und die Nachfolger haben dann das Werk von Gardiner weitergeführt, sind viele niedergemacht worden, auch gestorben. Und erst 1872 konnten die ersten 36 Feuerländer getauft werden. Und es war in diesem Jahr 1872, als der Naturforscher Charles Darwin auf seiner Reise in Tierra del Fuego, das ist der Nord-Ushuaia, diese Erfolge dieser Mission sah und sagt, das gibt's doch nicht, dass Menschen sich so verändern können. Er hat die Kraft des Evangeliums erlebt, erlebte von dem Gedanken, dass nur die Natur sich selber entwickelt. Darwin war selber, wir wissen gar nichts von seinem Glauben oder sonst etwas. Er war ein Gläubiger der Naturkräfte und der Naturentwicklung, das ihn sehr besessen hat. Und es war dann so wunderbar, dass er geschrieben hat an diese Missionsgesellschaft, die diese Expedition machte: Der Erfolg Ihrer Mission ist ganz wunderbar und beglückt mich, der ich immer Ihre schlimmste Niederlage vorausgesagt habe. Ich würde stolz sein, wenn Ihr Komitee mir die Ehre antäte, mich zu einem Ehrenmitglied Ihrer Missionsgesellschaft zu machen. Charles Darwin hat dasselbe bei den Maoris gemacht, weil die Veränderung so eine totale Veränderung war. Die Sprache wurde anders, das ganze soziale Leben wurde anders. Und das haben wir ja heute Morgen in dem Sendschreiben gehabt, dass Jesus durch das Evangelium etwas schafft. Und das ist ein ganzer Kampf, weil die Mächte der Finsternis sind für uns nicht zu besiegen. Nur Jesus hat die Vollmacht, sie zu besiegen. Und das Herrlichste, was wir der Welt bezeugen dürfen, auch Sie, Alkoholikern, suchtkranken Menschen, Leute, die in der Pornoschucht liegen, dass Jesus frei macht. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren, öffnet ihm Tore und Türen fein, bald singt Allendorf, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und die Mission ist eine große Ermutigung für uns, vertrottelte Christen, die wir oft im Alltag leben, in den kleinen Dingen dieser Welt. Natürlich tut Gott große Dinge, aber er führt uns auch durch die dunklen Jammertäler dieser Welt. Wir haben Teil am Leiden, wir sehen auch die vielen, die um uns herum. Denken Sie nur, wie viele Menschen heute in den Irrenhäusern leben. Wer einen Angehörigen pflegen muss, der Alzheimer hat, der weiß alles, was das furchtbar ist. Die Krebskranken, die letzten Stunden ihres Lebens aushauchen. Nein, der Tod ist keine Lösung. Jesus ist der Erlöser. Und das Herrliche, das auch über den Kranken, auch über den Geisteskranken, die Herrlichkeit Gottes anbricht. Und wir Zeugen dieses Gottes sein dürfen. Und ich will Ihnen nur ein wenig Appetit sehen. Sie haben es schon gemerkt, ich habe viel mehr vorbereitet, gab meine Mappe. Aber die Zeit ist um, Sie können das alles auch studieren. Lesen Sie auch die alten Missionsberichte. Wir brauchen diesen Geist der alten Missionszeugen. Und wenn wir nachher das erste Lied singen, Karl Heinrich von Bogatzky, dieser ungarische Rittersohn, hat es ja gedichtet im Missionshaus von August Hermann Franke, dass der Geist der ersten Zeugen der Apostelgeschichte wieder aufwacht. Wie in der Apostelgeschichte auf Zypern, wo der Landpfleger das Evangelium stoppen wollte, als Paulus gesteinigt wurde in Antiochia. Und wie die Stadt Ephesus verwandelt wurde, das Evangelium, das plötzlich die Kultdenkmäler dieser schrecklichen Diana nicht mehr verkaufen wurde. Und die Jugend, das Geschäft der Juweliere einbrachte, das Evangelium ist eine Macht. Was haben wir mit dem Evangelium erlebt? Ich sage immer wieder, was ist in Deutschland passiert, als die iroschottischen Mönche, Iroschotten waren es, die alles verlassen haben und die nur mit dem Evangelium durch Deutschland gezogen sind, die Reichenau gegründet haben, St. Gallen gegründet, die Kultur gebrochen haben. Und da gab es in Sachsen plötzlich einen Händel und einen Bach. Und vorher, wo die schreckliche Religion der Germanen war, eine Tötungsreligion, eine unheimliche Dämonie der Finsternis. Jesus ist das einzige Heil der Welt. Es gibt kein anderes Heil, sagt Paulus, auch kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, darin Menschen selig. Nein, keine andere Religion. Und das wollen sie sagen, als Jesus allein ist, die Rettung. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns das Zeugnis gibst, auch der vielen, die heute draußen sind. Und wir denken an die vielen Einsamen. Unsere Missionare haben oft viel zu viel Komfort. Aber die Einsamen, die im Untergrund leben und die eine Botschaft weitertragen, in Wüstenländern der Sahara, im Norden Nigerias, wo die Boko Haram sie zerstört und wo so viele Menschen sterben und umgebracht werden, in Iran. Du kennst auch die, die im Gefängnis sind. Auch unser Bruder Yusuf in Algerien, der zu einer Jahre Gefängnisstrafe verurteilt wurde. Als Evangelist, du kennst sie, sie sind bei dir bekannt. Herr, stärke deine Boten und zeige auch uns, wo die offene Tür ist. Und wie wir von dir Zeugnis geben können. Wir können ja nur erzählen, welches Heil wir in dir haben, was uns dein Wort bedeutet. Ganz wunderbar, lieber Herr. Wir bitten dich auch, dass du die Decke Israel von den Augen nimmst, dass sie dich erkennen. Und dann komm bald, Herr Jesus. Amen. Sie wissen ja, dass Jesus das in Lukas 21 als Zeichen seines nahen Wiederkommens gesagt hat. Jerusalem wird zertreten werden, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Israel wird nicht mehr zertreten von den Heidenvölkern, wie es war im 19. Jahrhundert, wo die großen Einrichtungen begannen, auch die orthodoxen Kirchen gebaut wurden, auch die lutherische Kirche. Das Evangelium hat alle Nationen dieser Welt erreicht. Ich weiß nicht, ob die wirklich das Recht haben, dass das Evangelium in alle Dialekte dieser Sprache, dieser Welt übersetzt werden muss. Ich meine immer wieder, wenn die Leute das Evangelium hören können in der Landessprache, wie die Bibel in der Schule gelehrt wird, in Russland in 120 Sprachen, das reicht. Und das ist heute überall in der Welt. Das Evangelium, in Tschad gibt es für 2 Millionen Menschen 200 Sprachen, aber das Tschad-Arabisch, so redet das Radio, so redet die Zeitung und die Regierung, das versteht jeder, das Evangelium ist in Tschad-Arabisch erhältlich. Und das ist ein Zeichen des nahen Wiederkommens von Jesus. Ich bin kein Prophet, aber Jesus sagt, wir sollen es merken, wenn wir lesen, wenn ich das lese, was heute im Iran passiert und dass sie das Uran haben für die Atombombe. Wir merken auch, wie die Weltvölker geeint, auch die deutsche Regierung gegen Israel steht, obwohl die Geiseln nicht freigelassen sind. Und man redet nur von der Hamas, die so schrecklich leiden muss. Das fühlt die Völker der Welt, die UNO steht gegen Israel. Da steht da, alle Völker der Welt werden gegen Israel marschieren. Ich bin kein Prophet, aber es ist auch ein Punkt zum Wachwerden. Wir wissen, die Zeit und Stunde des Jesus wird überraschend kommen. Und deshalb das erste Missionslied, wach auf, du Geist der ersten Zeugen. Wir singen nur die 4 Verse, aber herrlich dann auch die weiteren Verse. Aufwecke Israel bald auf und das auch in unseren Schulen wieder, statt dieses schrecklichen Sexunterrichts. Ja, hat unser Bundeskanzler gesagt, ich will die Lufthoheit über die Kinder betten. Da wissen Sie, wo das ist bei uns. Dass wieder die Eltern, die christlichen Eltern, die Lufthoheit über die Kinderbetten haben. Und das alles in diesem Lied drin. Bogatski hat das in Halle gedichtet, im Anfang des 18. Jahrhunderts. Aber heute ist das besonders aktuell. Und vielen Dank, dass Sie gefolgt sind. Wenn Sie noch mehr haben, in 35 Kapiteln, das hat ja Wolfgang Bühne noch mal rausgebracht, das kam früher im SCM-Verlag, Jenseits der endlosen Meere. Bis in unsere Tage hinein ist er beschrieben, wie diese großen Missionen begonnen haben. Und dann singen wir dieses schöne Lied.